Jesus Christus kam als Kind in diese Welt und hat sich uns genährt. Gott kommt uns nahe. Ich darf unseren Predigttext lesen, den wir finden heute im Matthäusevangelium ganz am Anfang, Matthäus 1, die Verse 1 bis 16. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Amminadab, Amminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria. Von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Ach Herr, und nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man eine Person oder eine bestimmte Meinung oder eine Organisation öffentlich in ein schiefes Licht rücken will, dann gibt es dafür einen bewährten Trick. Es genügt dafür ein kleines Wörtchen und dieses kleine Wörtchen wirkt wie eine Signallampe. Dann weiß der Leser sofort, aha, diese Person, diese Position, diese Organisation, die sollte ich auf jeden Fall nur mit Abstand und Kritik betrachten. Denen darf ich auf keinen Fall Sympathie entgegenbringen, am besten nur mit Kneifzange anfassen und in der Öffentlichkeit immer genügend Abstand halten. Das kleine, aber wirkungsstarke Wörtchen heißt umstritten. Umstritten. Da ist der umstrittene Autor, dessen Bücher sollte man möglichst nicht lesen, auf keinen Fall empfehlen und bei der Namensnennung immer gleich mit die Nase rümpfen. Da ist die umstrittene Zeitung, bloß nicht abonnieren, auf keinen Fall als Quelle zitieren. Der umstrittene Nachrichtenkanal, der umstrittene Blogger. Wer sowas hört, lässt Zweifel an seiner Zuverlässigkeit aufkommen. Eine umstrittene Organisation ist das, die sich offensiv für das Lebensrecht der Ungeborenen einsetzt und dafür sogar Demonstrationen organisiert. Alles umstritten. Und von umstritten sein bis gecancelt werden, ist es dann manchmal nur ein kleiner Schritt. Der Umstrittene gehört kaum mehr richtig dazu. Er ist nicht standesgemäß, fast schon vorverurteilt. So funktioniert Framing. Und genau dieses Wort, umstritten, dieses Wort, mit dem so leicht manipuliert werden kann, haben wir heute in unseren Predigttitel aufgenommen. Wir sind ja mittendrin in unserer Reihe über die Frauen im Advent. Am ersten Advent ging es um Elisabeth, die Mutmacherin, am zweiten Advent um Maria, die Kämpferin. Und heute nun sind es gleich vier Frauen, die innerhalb weniger Bibelverse vorkommen und denen vier Frauen gemeinsam ist, dass sie in den Augen ihrer Zeitgenossen als umstritten galten. Luther nennt sie sehr berüchtigt. Und das ist ein gutes Synonym für umstritten. Der berüchtigte Autor, die berüchtigte Zeitung, die berüchtigte Organisation. Da ist erstmal Vorsicht geboten. Umso erstaunlicher aber, ja geradezu verwirrend ist dann, dass diese vier umstrittenen Frauen ausgerechnet in einem heiligen Dokument auftauchen, in einer ehrenvollen Namensliste im Stammbaum von Gottes eigenem Sohn. Und das wiegt nochmal schwerer, wenn wir uns klar machen, dass damals in Israel Familienstammbäume eine viel größere Bedeutung hatten als bei uns heute. Ja? Heute ist das, neben den Mormonen, heute ist das nur noch eine Liebhaberei für einen begrenzten Personenkreis, der eben ein bisschen Ahnenforschung betreibt. Aber damals, als der Text geschrieben wurde, da nahm man das viel, viel ernster. Und trotzdem tauchen Tamar und Rahab und Ruth und Bathseba im Stammbaum von Jesus auf. Warum gerade die? Überhaupt, also in der Regel hatten Frauen in einem jüdischen Stammbaum ohnehin nichts verloren, schon das ist verdächtig. Und es wäre im Matthäus-Evangelium auch nicht nötig gewesen, diese Frauen extra zu erwähnen. Der Bericht wäre auch ohne sie vollständig gewesen. Wenn Sie mal hören, ab Vers 3, Judah zeugte Peres, Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab und so weiter. Und Vers 5, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, David zeugte Salomo. Da hätte keine Frau irgendwie Erwähnung finden müssen. Aber stattdessen schreibt Matthäus, Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Und Vers 5, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Und dann Vers 6, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und danach werden dann in den nächsten 10 Versen nur noch Männer erwähnt. Das ist dann wieder ganz normal, bis kurz vor Schluss dann die Jungfrau Maria benannt wird. Und das könnte man ja noch verstehen. Aber warum ausgerechnet diese vier? Warum stehen in diesem Stammbaum nicht Sarah und Rebekka und Lea und Rahel? Das hätte man ja genauso machen können. Man hätte ja genauso sagen können, also Abraham zeugte Isaak mit der Sarah. Steht da aber nicht. Warum? Warum diese vier, die allesamt als Heiden galten? Und gerade Matthäus zeigt ja in seinem Evangelium, dass Jesus der wahre König Israels ist. Siehe, dein König kommt zu dir. Da passen diese umstrittenen Heiden doch erst recht nicht in den Stammbaum. Warum nennt Matthäus sie trotzdem? Sie könnten auch fragen, was haben diese Frauen im Advent zu suchen? Die lebten ja Jahrhunderte früher. Aber meine Antwort ist erstmal, sie stehen in einem Adventstext. Und man glaubt es kaum, sie stehen in den ersten 6 Versen des Neuen Testaments überhaupt, mit denen Matthäus sein Evangelium beginnt. Warum? Am besten fragen wir erstmal, warum Matthäus sein Evangelium überhaupt mit einem Stammbaum anfängt. Das ist ja eigentlich etwas Langweiliges und ein moderner Autor würde die Angst haben, seine Leser schon am Anfang zu verlieren. Aber Matthäus scheint das überhaupt nicht zu stören. Er hält den Stammbaum offensichtlich für spannend genug. Und die ersten beiden Wörter des Matthäus-Evangeliums im griechischen Urtext lauten Biblos Genesios. Das heißt so viel wie Buch der Abstammung. Biblos Genesios, Buch der Abstammung Jesu Christi. Und so beginnt Matthäus mit dem Beweis, dass Jesus wirklich Mensch wurde. Echter Mensch. Er kam mitten hinein in einen Stammbaum, der fast 2000 Jahre vorher begann, seit Abrahams Zeiten. Und im selben Evangelium, Sie wissen das, wird Matthäus dann später zeigen und belegen, dass Jesus wirklich Gott ist, wahrer Gott von Ewigkeit her. Aber dieser Gott hat sich einen menschlichen Stammbaum zugelegt. Ganz schön verwirrend. Nun, wer die Bibel gut kennt, der weiß auch, dass es sogar 2 Stammbäume gibt von Jesus, einen in Lukas 3 und einen in Matthäus 1, die sich gegenseitig wunderbar ergänzen, das ist schnell erklärt. Also Lukas 3 liefert den Stammbaum von Maria. Dieser Stammbaum bei Lukas läuft über Davids unbedeutenden Sohn Nathan bis hin zu Eli. Und dann steht hier in Lukas 3, 23, Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und, Achtung, wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mattats, der war ein Sohn Levis. Und nun finden wir in der jüdischen Tradition einen Hinweis, dass Marias Vater Eli hieß. Und hier in diesem Stammbaum, und das ist kein Einzelfall, wird Josef gewissermaßen als Schwiegersohn eingefügt. Also, er wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war, genauer könnte man sagen, ein Schwiegersohn Elis. Und Sie haben gemerkt, Lukas gibt uns ganz dezent einen Hinweis auf die Jungfrauengeburt, dass er nämlich sagt, Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs, obwohl er das ja in Wirklichkeit nicht war. Er war ja direkt von Gott geboren. Also, Lukas, den Stammbaum für Maria. Matthäus liefert den normalen Stammbaum von Josef. Und dieser Stammbaum von Josef, der läuft auch über David, aber dann über Davids Sohn Salomo, den König. Das ist die Königslinie bei Matthäus. Und diese Königslinie führt schließlich über den Adoptivvater Josef. Und da der Vater die offizielle Stellung des Sohnes mitbringt, weiß dieser Stammbaum bei Matthäus Jesus juristisch als legitimen Thronerben aus, als den Nachfolger Davids und Salomos, der wahre König Israels. Und Sie müssen sich das klar machen, Gott hatte das dem David ca. 1000 Jahre vorher versprochen. Er hat ihm das gesagt in 2. Samuel 7, Vers 12, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu seinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, das war Salomo, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Und dann folgt in Vers 16, 2. Samuel 7, Vers 16, der Blick weit in die Zukunft, aber dein Haus, David, und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewig bestehen. Der Messias, der kommt, wird den Thron Davids einnehmen. Und Sie sehen, das war die Messlatte für den echten Messias. Der echte Messias musste rechtlich aus der Königslinie kommen, die von David über Salomo führte. Und übrigens, Jesus kann auch für uns nur der Retter sein, wenn er der legitime König ist. Das heißt, der Davidssohn aus der königlichen Linie, sonst wäre er nicht der Messias. Und dafür liefert Matthäus hier in seinem Stammbaum das Zertifikat. Dieser Text ist gewissermaßen der Stammbaumbeweis. Und Matthäus unterstreicht das mit seinem rätselhaften Schlusssatz in Vers 17, den man auf den ersten Blick nicht versteht. Da heißt es, alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Was meint er damit? Allen Lesern war klar, dass Matthäus hier keine lückenlose Abstammungslinie bietet. Also da fehlten viele Generationen drüber. Zeugte kann auch immer bedeuten, er war der Vorfahre von. Also das ist für alle klar, das ist keine vollständige Namensliste, die ist nur exemplarisch. Warum bietet Matthäus das, wie er ausdrücklich sagt, in dieser 14er-Struktur, an 3x14 Glieder von Abraham bis Davids Dynastie, vom Niedergang bis zur babylonischen Gefangenschaft, von der babylonischen Gefangenschaft bis zum Neuanfang, der in Christus erfüllt wird. Warum ausgerechnet 14? Und dazu müssen Sie wissen, in Israel hat jeder Name einen Zahlenwert. Man addiert den Zahlenwert der einzelnen Buchstaben und der Zahlenwert der Buchstaben ergibt sich aus ihrer Reihenfolge im Alphabet. David hat 3 Buchstaben, also Dalet, Waf und nochmal Dalet. Dalet hat den Zahlenwert 4, Waf hat den Zahlenwert 6, macht 10 und nochmal Dalet, Zahlenwert 4, macht 14. Verstehen Sie, 14 ist der Zahlenwert des Namens David. Und damit will Matthäus deutlich machen, die gesamte Geschichte läuft auf den königlichen Davidssohn Jesus, auf den legitimen Thronerben hin. Er ist das Ziel der Geschichte. Und ich unterstreiche das nochmal dadurch, dass ich diesem Stammbaum eine 14er-Struktur gebe, denn das ist die Zahl seines Namens. Und das heißt, dieser Stammbaum ist ein weiterer Beweis dafür, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist. Und zwar ohne jeden Vorbehalt, Mensch geworden mit letzter Konsequenz. Jesus hat unser von der Sünde vergiftetes Menschsein nicht nur mit Fingerspitzen oder Asbesthandschuhen angefasst. So machen wir das ja gern, wenn wir uns nicht anstecken wollen, wenn wir uns nicht verletzen wollen, wenn wir uns nicht schmutzig machen wollen, dann besorgen wir eine schützende Ausrüstung, irgendwelche dicken Handschuhe, um mit dem Schmutz, um mit dem Gift nicht ganz direkt in Berührung zu kommen. Aber Gott hat es uns gegenüber anders gemacht. Obwohl seine Menschen sich in Rebellion, in Sünde verstrickt haben und wir auch, Obwohl die Menschheit sich gegen ihren Schöpfer verschworen hat, Gott ist nicht mit Asbesthandschuhen auf seine Welt zugegangen. Und das zeigt dieser Stammbaum. Und deswegen steht dieser Stammbaum ganz zu Recht am Anfang des Evangeliums. Weil er uns klar macht, wie konsequent, wie vorbehaltlos der Schöpfer seinen Menschen nahe kommt. Und das Erste, woran wir das sehen, wie konsequent, wie vorbehaltlos der Schöpfer seinem Menschen nahe kommt, ist dies. Er beachtet seine Schöpfungsordnung. Das ist das Erste. Er beachtet seine Schöpfungsordnung. Schauen Sie, Gott integriert seinen Sohn in die Menschheit. Und das geht so weit, dass Gott seinen Sohn in einen menschlichen Stammbaum einfädelt. Und das ist umso höher zu bewerten, als die Bibel ja zugleich klar macht, dass Jesus in biologischer Hinsicht eben keinen menschlichen Vater hat, sondern durch das Wunder der Jungfrauengeburt zur Welt kam. Haben wir am letzten Sonntag drüber gesprochen. Und beide Stammbäume markieren auch das. Wir hatten es bei Lukas schon gesehen, der sagt, Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Und wir sehen das hier auch bei Matthäus, wo es in Vers 16 heißt, Jakob zeugte Josef. Und dann eben nicht Josef zeugte Jesus, sondern Jakob zeugte Josef, den Mann, der Maria, von der geboren ist, Jesus. Noch ein Hinweis auf die Jungfrauengeburt. Und trotzdem fügt Gott seinen Sohn in eine menschliche Abstammungslinie ein. Menschsein bedeutet, einen Stammbaum zu haben. Zur Schöpfungsordnung gehört das Prinzip der Abstammung. Und deswegen ist das ja auch so wichtig für unsere Identität. Deshalb ist das ein ganz starker, natürlicher Impuls, dass ein Kind, das nur bei seiner Mutter aufwächst und vielleicht erstmal nur seine Mutter kennt, das kann ja ganz verschiedene Gründe haben. Aber dass ein solches Kind irgendwann, wenn sein Bewusstsein erwacht, das starke Bedürfnis empfindet, ich will wissen, wer mein Vater ist. Auch wenn der sich nie um das Kind gekümmert hat. Auch wenn der Vater nie von sich aus den Kontakt gesucht haben soll, aber irgendwann erwacht bei dem Kind diese Frage, wo komme ich her? Wer ist mein Vater? Gewissheit über unsere Herkunft zu suchen, ist ein ganz natürlicher Antrieb für unsere Identität. Das ist ein Bedürfnis, das tief in unserer menschlichen Natur verankert ist. Und wissen Sie, darum wird Kindern eine schwere Last auferlegt, eine brutale Bürde, wenn man sie aus ideologischen Gründen absichtlich von dem biologischen Abstammungszusammenhang entfremdet, in dem Gott ihnen das Leben geschenkt hat. Sie wissen, dass einige Propheten der Wokeness genau das fordern. Sie fordern die Fortpflanzung aus dem natürlichen Zusammenhang von Mann und Frau, von Ehe und Familie herauszuschneiden. Auch das gehört für viele zum Konzept der Ehe für alle. Aber damit beraubt man die Kinder einer gottgewollten Grundlage für ihre Stabilität und für ihre Identität. Etwa wenn zwei Lesben sich mittels künstlicher Befruchtung ein Kind besorgen und dann alles dafür tun, dass dieser kleine Mensch niemals seinen wirklichen Vater kennenlernen soll. Zurzeit gibt es unter Juristen in unserem Land ein heftiges Tauziehen um das Abstammungsrecht. Und viele haben noch gar nicht begriffen, wie das an den Kern des biblischen Menschenbildes rangeht, diese Frage. Wie sehr das an das Menschenbild rührt. So haben zwei Gerichte in Celle und Berlin bereits 2021 verlangt, die fundamentale Rechtsbedeutung der Abstammung kritisch zu überprüfen. Diese Gerichte überlegen, so hat es ein Jurist formuliert, ein grundlegendes Umdenken rechtlicher Elternschaft weg von der überragenden Bedeutung biologischer Zuordnung hin zu einem funktionalen Verständnis rechtlicher Elternschaft, wo es entscheidend auf den Willen zur Übernahme elterlicher Verantwortung ankommt. Zitat Ende. Also sie sagen, wir müssen weg von der Biologie kommen, sie nennen das dann biologistische Sicht, und wir müssen stattdessen ein funktionales Verständnis von rechtlicher Elternschaft finden. Das heißt, derjenige sagt, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, der kann dann auch Elternteil sein. Und Sie merken, was hier geschieht. Hier wird gegeneinander ausgespielt, was von der Schöpfung her untrennbar zusammengehört. Leibliche Elternschaft und geistige Verantwortung.
Und umso schwerer wiegt dieser Befund hier von Matthäus 1, dass das Neue Testament so beginnt, dass Gott seinen eigenen Sohn, der doch durch ein Wunder auf die Welt kommt, wodurch Jesus also menschlich nur einen Adoptivvater hat, und trotzdem fügt Gott seinen Sohn in einen menschlichen Stammbaum ein. Dies ist das Buch von der Abstammung Jesu Christi. Und damit beachtet Gott seine eigene Schöpfungsordnung. Was hätten wohl die Gleichheitsideologen unserer Tage gemacht, wenn die am Reißbrett den Retter der Welt hätten entwerfen müssen? Wie hätten die ihn entworfen? Geschlechtslos, staatenlos, unabhängig von jeglicher Volkszugehörigkeit hätten sie ihn entworfen. International, global, polyglott. Das wäre dann nach ihrem Verständnis nach allen Seiten hin anschlussfähig gewesen, wie man sagt. Aber was macht der wirkliche Gott? Der wirkliche Gott schickt seinen realen Sohn so in die Menschheit hinein, wie er sie in seiner Schöpfungsordnung entworfen hat. Er gibt diesem Kind ein Geschlecht. Jesus kommt als Junge, als Mann in diese Welt und nicht als geschlechtsloses Wesen. Er gibt diesem Kind eine Nationalität. Jesus kommt nicht als Weltbürger, sondern als Israelit. Er gibt diesem Kind eine Heimat. Jesus wird in der Davidsstadt Bethlehem geboren und wird sein Leben lang kaum über die Grenzen Israels hinausgehen. Und er gibt diesem Kind eine konkrete Familie. Also trotz der Jungfrauengeburt. Und Jesus kennt seinen wahren Vater, ja, wie man ihn nicht besser kennen kann. Johannes 10, Vers 15. Der Vater kennt mich und ich kenne den Vater. Natürlich. Und trotzdem schickt Gott dieses Kind in eine real existierende Familie. Ein Geschlecht, eine Nationalität, eine Heimat, eine reale Familie. Um das nochmal zu betonen, diese klare Zuordnung bestimmter irdischer Identitätsmerkmale, in die Gott sich hier selbst integriert, in die Gott sich integriert, weil es seiner Schöpfungsordnung entspricht, ist in keiner Hinsicht diskriminierend. In keiner Hinsicht diskriminierend. Die Betonung der jüdischen Identität Jesu schmälert ja überhaupt nicht seine liebevolle Hinwendung zur ganzen Welt. Wenn er seine Jünger dann mit dem Missionsbefehl losschickt, geht hin in alle Welt und lasst alle Welt das Evangelium erfahren. Oder wenn es in Johannes 3, Vers 16 heißt, so sehr hat Gott Israel geliebt. Nein, da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und schon als Israel, als Gottes auserwähltes Volk geboren wird in 1. Mose 12, da hat Gott gleich die ganze Welt im Blick. Als er zu Abraham sagt, 1. Mose 12, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, wer? Alle Geschlechter der Erde. Also keine Diskriminierung und trotzdem eine klare Positionierung. Das ist das Erste, was wir hier sehen können, wie vorbehaltlos der Schöpfer uns nahe kommt. Er beachtet selbst seine Schöpfungsordnung. Aber noch wichtiger ist für uns die zweite Entdeckung. Er begibt sich in schlechte Gesellschaft. Das ist das Zweite, was Sie festhalten müssen. Er begibt sich in schlechte Gesellschaft. Gott macht sich in diesem Stammbaum mit Menschen gemein, die überhaupt nicht zu ihm passen. Wir würden mit einem Fremdwort sagen, Gott kompromittiert sich. Gott begibt sich in die persönliche Nähe zu Leuten, die seinem eigenen Ansehen nur schaden könnten. Paulus sagt, Philipper 2, er erniedrigte sich selbst. Gott begibt sich in schlechte Gesellschaft. Und schauen Sie hin, Gott begibt sich nicht nur in Menschenhände, sondern Gott begibt sich in schmutzige Menschenhände. Indem er in eine Familiengeschichte einsteigt, deren viele dunklen Kapitel für die informierte Öffentlichkeit überhaupt kein Geheimnis waren. Ja? Diese Königskandidaten aus den Versen 7 bis 12 waren ja allgemein bekannt. Asa, Josaphat, Joram, Uzzia, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon und so weiter. Die waren ja bekannt. Das war ja kein Geheimnis. Joachim, Amon. Die einzigen Positiven in dieser Aufzählung waren bestenfalls Josaphat, Uzzia, Hiskia und Josia. Aber auch die hatten eine sehr gemischte Bilanz. Und die Gesamtbilanz all dieser Könige hat Gott selbst in seinem Wort formuliert in 2. Chronik 33, Vers 9, wo er sagt, sie trieben es ärger als die Heiden. Und die Spitze des Eisbergs war Manasse. Die Liste seiner Gottlosigkeiten und Perversionen ist lang. Sogar im Tempel hat er ein Aschera-Standbild aufgestellt. Anbetung von Gestirnen, Astralkult eingeführt. Er hat, das war das Schlimmste, Kinderopfer gebracht. Er hat einen intensiven Okkultismus gepflegt. Er hat sich mit finsteren Mächten verbunden. Also Manasse war wirklich der Gipfel. Sie trieben es ärger als die Heiden. Und Manasse steht hier in unserem Stammbaum auch mit drin in Vers 10. All diese fragwürdigen Könige stehen da mit drin. Und jetzt überlegen Sie doch mal, was muss es für einen völlig reinen, für einen durch und durch heiligen Gott bedeuten, seinen geliebten Sohn in diesen Stammbaum reinzuschicken, in diese verkorkste Familiengeschichte. Aber damit nicht genug. Bleiben schließlich die Frauen, die dieser Predigt den Titel gegeben haben, die sogenannten Umstrittenen. Die stehen in den Versen 2 bis 6. Ich lese es nochmal. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamach. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isa, Isa zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Usia. Und das führt uns zum letzten Punkt. Und Sie werden sehen, hier leuchtet nochmal auf, wie konsequent, wie vorbehaltlos der heilige Gott zu uns kommt und sich auf uns einlässt. Er beachtet seine Schöpfungsordnung, er begibt sich in schlechte Gesellschaft und jetzt das Dritte, er berücksichtigt die letzte Reihe. Das ist das Dritte, er berücksichtigt die letzte Reihe, denn genau das waren diese umstrittenen Frauen. Die waren wirklich die letzte Reihe in den Augen der Gesellschaft. Und in ihren eigenen Augen wohl auch. Diese Frauen machen den Stammbaum endgültig zu einer Chronik skandalös, zu einer Skandalgeschichte. Allesamt Heiden. Tamar war eine Kanaaniterin, eingeheiratet in eine jüdische Familie. Rahab ebenso. Ruth gehörte zum Volk der Moabiter. Das waren harte Feinde Israels gewesen. Ruths israelischer Ehemann Machlon hatte Israel während einer Hungersnot verlassen. Und im Exil hat er dann diese Moabiterin geheiratet, was auch schon gegen Gottes Wort gewesen war. Und die Moabiter waren woraus hervorgegangen? Sie waren hervorgegangen aus Lots inzestuöser Beziehung zu seinen Töchtern. Was für tragische, schuldbeladene Verstrickungen. Also Ruth die Moabiterin und schließlich Bathseba. Bathseba war zwar ihrerseits israelitischer Herkunft, aber durch die Heirat mit Uriah galt sie rechtlich als Hittiterin. Und die Geschichte dieser vier Frauen ist schnell erzählt. Bathseba wurde bekannt, das wissen Sie, durch ihren Ehebruch mit David. Und das geschah, als ihr Ehemann Uriah mit dem Heer Davids im Auslandseinsatz war und der König selbst zu Hause blieb und von der Dachterrasse seines Hauses sah David, 2. Samuel 11, Vers 2, wie eine Frau sich wusch. Und diese Frau war von schöner Gestalt, Zitat Ende. Komisch, dass sie sich so gewaschen hat, dass man das so sehen konnte. Und David lässt diese Frau rufen und sie macht mit. Und als sie schwanger wird, sorgt David dafür, dass ihr Ehemann im Krieg zufällig stirbt. Er lässt ihn an eine Stelle positionieren, wo es besonders gefährlich ist. Im Grunde genommen bringt er ihn um. Das Kind stirbt. David ist verzweifelt, auch über seine eigene Sünde, und findet Rettung in Gottes Vergebung. Die beiden heiraten und der erste Sohn, der ihnen dann gesund geboren wird, ist, Sie ahnen es, Salomo. Und diese Schuld- und Mordgeschichte steht hinter dem einen Sätzchen hier in Vers 6, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und jeder jüdische Leser wusste das. Ruth fällt etwas heraus aus dieser Reihe, denn so schlimm ihr Volk von seiner Herkunft her, so integer erweist sich Ruth selbst. Ruth findet zum lebendigen, persönlichen Glauben an den Gott Israels. Und Gott schenkt dieser Witwe, dass sie ihre ebenfalls verwitwete Schwiegermutter liebevoll nach Israel begleitet. Und dort findet Ruth einen neuen Ehemann und wird schließlich die Urgroßmutter von König David. Eine Moabiterin als Urgroßmutter von König David. Ganz anders Rahab. Rahab ist im Alten Testament bekannt unter dem Titel die Hure Rahab. Und das war leider Realität. Rahab lebte in Jericho und bot den israelischen Kundschaftern Zuflucht, als sie die Stadt inspizierten, um die Schlacht gegen Jericho, the Battle of Jericho, vorzubereiten, Josua 2. Man weiß nicht, wie der Kontakt zu Rahab zustande kam, aber das ist klar bezeugt, wie radikal das Leben dieser Prostituierten verändert wurde, als sie erkannte, dass es einen lebendigen, realen Gott gibt, vor dem ich mich verantworten muss. Und das Neue Testament wird dann das Ergebnis ihrer Biografie noch einmal zusammenfassen. In Hebräer 11, im Neuen Testament, Vers 31, lesen wir: Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Durch den Glauben wurde sie gerettet. Ganz offensichtlich fand Rahab den Weg zur Bekehrung. Aber jeder halbwegs gebildete Jude kannte die Geschichte, die sonst noch hinter ihrem Namen steckte. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Und trotzdem, oder gerade deshalb, hielt Gott es für nötig, sie im Stammbaum seines Sohnes zu erwähnen. Zuletzt Tamar, vielleicht die tragischste dieser vier Lebensgeschichten. Vers 3, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Wer war Tamar? Tamar war die Schwiegertochter von Juda, also einem der Jakobssöhne. Und als ihr Mann Onan stirbt, ist Tamar vom jüdischen Recht geschützt und einer der Schwager ist dafür verantwortlich, sie zur Frau zu nehmen, damit sie Nachkommen haben und ihr Erbe sichern kann. Das war die sogenannte Schwagerehe, jüdisches Recht. Und Juda gibt seiner Schwiegertochter das Versprechen, der jüngste Sohn wird das übernehmen. Warte ab, bis der alt genug ist, dann gebe ich dich ihm zur Frau. Und Tamar vertraut ihrem Schwiegervater und wartet geduldig. Der wird älter und älter. Und irgendwann merkt sie, dass Juda sein Versprechen bricht. Dass Juda im Traum nicht mehr daran denkt, sie diesem Sohn zur Frau zu geben. Dass Juda diese Witwe einfach ihrem Schicksal überlässt. Und aus Rache ersinnt Tamar einen teuflischen Plan. Sie können das nachlesen in 1. Mose 38. Sie verkleidet sich als Prostituierte und lockt den wortbrüchigen Schwiegervater in die Falle und nimmt dabei billigend in Kauf, ihn moralisch zu zerstören. Übrigens ist es ein trauriges Zeugnis für Juda, den Sohn Jakobs, dass Tamar ihm überhaupt diese Tat zutraut. Also daran sieht man ja schon, dass sie überhaupt diesen Plan entwickelt, wie dubios sein Zeugnis bereits gewesen sein muss. Auf dem Heimweg von einem Fest, anlässlich der Schafschur, vermutlich angetrunken, wird Juda dann ein Opfer seiner Gier. Und wir lesen 1. Mose 38, 15, als nun Juda sie sah, meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt. Und er machte sich zu ihr am Wege und sprach, lass mich doch zu dir kommen. Denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Die vermeintliche Prostituierte wird daraufhin schwanger und die Zwillinge, die ihr und Juda geboren werden, stehen gut 1800 Jahre später im Stammbaum von Jesus. Unglaublich. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Und haben Sie es gemerkt, für die Königslinie war ja nur Peres wichtig, über den das Ganze dann weiterläuft. Peres zeugte Hezron. Aber Matthäus, was macht Matthäus? Matthäus erwähnt ausdrücklich auch seinen Zwillingsbruder Serach, was er hier gar nicht müsste. Ja? Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Warum? Damit jedem klar ist, Matthäus kennt diese Horrorgeschichte. Das ist ihm durchaus bekannt. Und damit ist auch jedem klar, Peres ist nicht nur das Ergebnis von Judas Unzucht, sondern er ist auch das Ergebnis von Judas Inzest, weil seine weil die Mutter von Peres die Schwiegertochter seines Vaters ist. Und Tamar und Juda stehen mit drin in dieser Liste. So, und in diese Schuld- und Schande-Geschichte Da schickt Gott jetzt seinen Sohn hinein und beweist damit, dass er auch die letzte Reihe nicht abschreibt. Beweist damit, dass er auch diesen Umstrittenen nahe kommen will. Mindestens drei markante Beobachtungen haben wir gemacht, die sich aus diesem Stammbaum aufdrängen und die zeigen, wie Gott uns nahe kommen will. Gott beachtet seine Schöpfungsordnung, Abstammung, Familie, Heimat, Geschlecht. Zweitens hatten wir gesehen, Gott begibt sich in schlechte Gesellschaft. Und dann nochmal eine Steigerung. Drittens, Gott berücksichtigt die letzte Reihe. Und gerade aus diesem letzten erwächst für uns persönlich und für uns als Gemeinde die beunruhigende Herausforderung dieses Stammbaums. Und ich möchte das am Ende zusammenfassen in Form von zwei konkreten Fragen. Zwei konkrete Fragen, die deutlich machen, welche beunruhigende Wirkung dieser Stammbaum für uns haben soll. Erste Frage: Wie wichtig ist uns diese letzte Reihe? Wie sehr liegt sie uns am Herzen? Und die Weihnachtszeit ist ein guter Test. Also begnügen wir uns damit, uns zufrieden hinter unsere Mauern zurückzuziehen? Begnügen wir uns damit, uns behaglich an der feierlichen Weihnachtszeit zu freuen? Auch darüber, dass wir nicht so sind wie diese Konsumheiden, die den Sinn des Festes ja nur säkular verfälschen und nur an die Geschenke denken? Stimmt ja. Aber ist das alles, was wir über diese Menschen denken? Sind sie uns mehr oder weniger egal, solange sie unser Fest nicht stören und beschmutzen? Jesus will es anders. Jesus will es anders und deswegen hat Jesus dafür gesorgt, dass diese umstrittenen Figuren in seinem Stammbaum drinstehen, weil er auch für die gekommen ist. Weil er auch für die gekommen ist. Und das hat ja auch der erwachsene Jesus dann später in seinem öffentlichen Auftreten oft betont. Wenn Sie die Evangelien lesen, dann sehen Sie, wie es unseren Herrn immer zu den Sündern gezogen hat. Er ist rangegangen an diese Leute aus der letzten Reihe. Und Markus 2, wir haben das in der Lesung gehört, Markus 2 berichtet davon, dass der Verfasser unseres Textes, also Matthäus, dass Matthäus auch ein Kandidat der letzten Reihe war. Er war ein Geldsauger, er galt als Abschaum der Gesellschaft, er war ein Kollaborateur mit der Besatzungsmacht. Und jetzt hören Sie mal, was Jesus gemacht hat. Markus 2, Vers 14. Und als er vorüberging, sah er Levi, das ist ein anderer Name für Matthäus, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Haus, und da setzten sich viele Zöllner und Sünder, also das war ein feststehender Begriff für die letzte Reihe, Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Verstehen Sie, es gab viele Zöllner und Sünder, es gab viele Leute aus dieser letzten Reihe, die Jesus eine Zeit lang nachfolgten. Er hat diese Leute angezogen, weil sie gemerkt haben, er nimmt sie ernst, er sucht ihre Gemeinschaft. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten, schreibt Markus. Und als die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Ist euer Zöllner mit den Sündern und euer Herr mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus das hört, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das heißt, nicht die, die sich für gerecht halten. Und das ist die Botschaft des Stammbaums, die wir hören müssen. Und wenn wir Jesus gehören, dann müssen wir Jesus auch darin nachfolgen. Verstehen Sie? Das ist die Frage, die Jesus dir mit diesem Text stellt. Hast du einen Blick für die letzte Reihe? Hast du Retterliebe? Auch Martin Luther ist diese prekäre Gestaltung des Stammbaums natürlich aufgefallen. Er nennt das diese vier Weiber, die in der Schrift sehr berüchtigt sind, aber der wohlberüchtigten Weiber als Sarah, Rebekka, Lea und Rahel, derer ist verschwiegen. Hier, die kommen hier nicht vor, sagt er. Und dann versucht Luther folgende Antwort. Er sagt, Zitat: Ich halte, dass es darum geschehen ist, weil sie auffällige Sünderinnen gewesen sind und dass Christus in dem großen Geschlechte hat wollen geboren werden, da Huren und Buben drin sind, um damit anzuzeigen, was für Liebe er zu Sündern trage. Zitat Ende. Christus wollte geboren werden in dem großen Geschlechte, da Huren und Buben drin sind, um damit anzuzeigen, was für Liebe er zu Sündern trage. Und darin, liebe Gemeinde, sollen wir ihm folgen, wenn wir wirklich heilig sein wollen. Denn das ist, wie wir an Jesus sehen, das Kennzeichen echter Heiligkeit, dass sie die Nähe zur letzten Reihe sucht. Luther hat es so formuliert. Denn rechte Heiligkeit, je heiliger sie ist, je näher sie sich zu den Sündern macht. Wenn Christus ein Pharisäer gewesen wäre, dann hätte er über diese Frauen die Nase gerümpft. Aber weil er heilig war, mussten sie unter seine Großmütter gezählt werden. Weil er heilig war, mussten diese Tamas und Rahabs und Batsebas unter seine Großmütter gezählt werden. Verstehen Sie? Christus ist an diese letzte Reihe ganz nah herangerückt, um sie rauszuholen, um sie reinzuwaschen. Und in dieser letzten Reihe, da saßen nicht nur Bettler, Kriminelle und Prostituierte, die auch, aber in dieser letzten Reihe, da saßen auch geschickte Geschäftsleute wie Matthäus oder Intellektuelle wie Nikodemus, dem Jesus auf den Kopf zusagte, du brauchst ein neues Leben, wenn du eine Chance haben willst. Du brauchst ein neues Leben, Nikodemus. Das ist also die erste Frage, die sich der Text dir und mir stellt. Ist uns diese letzte Reihe genauso wichtig, wie sie unserem Herrn ist? Dann sollten wir die nächsten Tage nutzen. Überleg dir, wen musst du anrufen? Wen aus der letzten Reihe kannst du vielleicht zum Gottesdienst einladen? Wir haben ja jetzt diese schönen Flyer noch. Wem solltest du eine Mail schreiben? Oder wen möglicherweise sogar besuchen? Die letzte Reihe. Ist sie uns genauso wichtig, wie sie unserem Herrn ist? Und dann die zweite Frage. Ist mir klar, ist dir klar, dass du vor Gott selber in die letzte Reihe gehörst? Ist uns das klar? Mit dem Stammbaum hält Jesus uns quasi einen Spiegel vor. Und er sagt, schau mal, in welche Menschheit ich reingekommen bin und du bist auch so einer. Du bist auch so einer. Und Paulus hat das im Römerbrief ja in einer großen Abhandlung nachgewiesen. Im Römerbrief Kapitel 3 in über 63 Versen, da macht er das deutlich, Römer 2 und 3. Und dann sagt er, wir haben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Alle. Und da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und dann schließt er das in Vers 19 und 20, wenn er sagt, es muss allen der Mund gestopft werden und es ist klar, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Das ist der Tatbestand. Wir sitzen alle in der letzten Reihe und das heißt, wir passen alle in diesen Stammbaum genauso gut oder genauso schlecht rein wie die umstrittenen Frauen und die fragwürdigen Könige. Und deswegen atmen wir auf. Deswegen atmen wir auf. Wenn wir am Ende des Stammbaums endlich von Jesus lesen, Vers 16, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Deswegen atmen wir da auf, weil Jesus kommt, um an deine Stelle zu treten. Weil Jesus gekommen ist, um deine Sünde auf sich zu laden und sie am Kreuz wirklich zu entsorgen. Darum ist er gekommen. Er ist gekommen, um unser Stellvertreter zu werden und um unser Stellvertreter zu werden, an unsere Stelle zu treten, unsere Sünde zu übernehmen, musste er in unseren Stammbaum reinkommen. Und jetzt fragt Jesus dich im Blick auf diesen Stammbaum, ob du ihm das glaubst. Ob du ihm das glaubst. Und ob du ihm das glaubst, das zeigt sich daran, ob du dich über diese Rahabs und Tamas und Batsebas erhaben fühlst oder ob du zugibst, dass du genauso gerettet werden musst und ich genauso gerettet werden muss wie sie. Daran zeigt sich, ob du Jesus zustimmst oder nicht. Aber wenn du das einsiehst, dass du genauso gerettet werden musst wie eine Tama, wie ein Judah, wenn du das einsiehst, dann wird dein Herz überfließen vor Dankbarkeit und staunen darüber, dass Gott dir seinen Sohn geschenkt hast. Und du wirst nicht mehr aufhören können, Weihnachtslieder zu singen aus Freude und Staunen. So wie es diese Familienmutter gepackt hat, mit der ich schließe. Ich habe vor einigen Jahren schon mal davon erzählt, aber es macht so gut deutlich, worum es hier geht. Ausgerechnet am Weihnachtsfeiertag war die Familie von Los Angeles nach San Francisco unterwegs, um die Großeltern zu besuchen. Eine Riesentour zwischendurch, kurze Rast in einer kleinen Stadt. Im Bistro ist kaum etwas los, bis der einjährige Erik, der kleine Erik, aus seinem Kinderstühlchen einen Landstreicher anlacht, der gerade reinkommt. Sein Mantel, ein Fetzen, am Hemd fehlt der Kragen, sicher riecht er nicht gut. Aber der Landstreicher erwidert das Lächeln von Erik und schaut mit leuchtenden Augen auf den kleinen Jungen. Erik und der Landstreicher, die beiden fangen eine lautstarke Kommunikation an, sodass sich die Leute schon umdrehen. Eriks Eltern ist das peinlich. Der Vater verzieht sich mit dem 6-jährigen Bruder schon mal zur Kasse. Bring du Erik mit, wir treffen uns dann auf dem Parkplatz. Und die Mutter hieft Erik aus dem Kinderstühlchen und trägt ihn in Richtung Ausgang. Und als sie sich an dem Landstreicher gerade vorbeiwinden will, da streckt klein Erik die Arme zu ihm hin. Und der Mann fragt höflich, würden Sie mich Ihr Kind auf den Arm nehmen lassen? Sie zögert, aber kann natürlich nicht anders, als es zu tun. Und später erzählt sie dann, was geschah. Erik lehnte sein Köpfchen an die mit Lumpen bedeckte Schulter. Und ich sah, wie unter dessen Augenlidern, den Augenlidern des Alten, die Tränen hervorquollen. Seine schwieligen, schmutzigen Hände umschlossen liebevoll den Körper meines kleinen Jungen. Und schließlich gab er mir Erik zurück und sagte mit fester Stimme, und jetzt kümmern Sie sich wieder um Ihr Baby. Gott segne Sie, liebe Frau. Sie haben mir mein Weihnachtsgeschenk gebracht. Und irgendwie presste ich ein Ja, danke hervor, nahm mein Kind in Empfang und stürzte zum Auto davon. Und noch während sie davonlief zum Auto, packte diese Frau ihr Gewissen. Und plötzlich schämte sie sich für ihre Sturheit und Unwilligkeit und Unfreundlichkeit. Und in diesem Moment begriff sie klarer als jemals zuvor, wie viel Weihnachten Gott gekostet hat. Dass er seinen eigenen Sohn Jesus Christus uns ausgeliefert hat. In diesen Stammbaum rein. Dass Gott seinen eigenen Sohn in unsere sündigen, schmutzigen Hände gelegt hat. Und das nicht nur gezwungenermaßen für ein paar Sekunden, sondern freiwillig für viele Jahre. Bis hin zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, hat er seinen Sohn geschickt, um sich mit unserem Schmutz und unserem Schund zu infizieren und unsere Sünde zu sühnen. Allmächtiger Gott und Vater, wir stehen staunend und stammelnd und beschämt vor diesem Wunder, dass du deinen heiligen, sündlosen Sohn in unsere schmutzigen Hände gelegt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du es aus freien Stücken mitgemacht hast. Du wusstest von Ewigkeit her, was dich in unserer Welt erwarten würde. Herr, und du hast nicht davor zurückgeschreckt. Bist gekommen, um für uns zu leiden und zu sterben und die brutale Macht der Sünde und des Todes zu besiegen. Danke, dass du es getan hast, allmächtiger, lieber Vater. Danke, dass du es getan hast, geliebter Herr Jesus Christus. Ach, und gib doch, dass wir noch viel mehr davon uns prägen lassen, Herr. Gib uns auch als Gemeinde einen Blick voller Liebe für die letzte Reihe. Und lass uns nie vergessen, dass auch wir zur letzten Reihe gehörten und du uns von daraus erlöst hast. Allmächtiger Herr, dich beten wir an. Und unser Herz ist voller Dank und Liebe zu dir, du lieber, guter Herr. Amen.